Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Serbien, da wurde heute ein neues Parlament gewählt. Was bisher über den Ausgang bekannt ist, das wird uns gleich unsere Korrespondentin aus Belgrad schildern. Die Ampelkoalition macht sich ehrlich, der Fördertopf für den Kauf von Elektroautos, der ist leer, sagte Finanzminister Lindner am Abend in der ARD.
Es gab kein festes Datum, sondern er läuft dann aus, wenn kein Geld mehr zur Verfügung steht. Also insofern gab es nie eine Fördergarantie, sondern das Auslaufen war klar und auch nicht mit einem festen Enddatum, sondern wenn das Geld weg ist, ist es weg.
Ausgelaufen und damit dumm gelaufen für alle diejenigen, die vorhatten, sich jetzt noch ein E-Auto zuzulegen. Und das wird eben jetzt ein paar tausend Euro teurer. Mehr dazu gleich. Außerdem erster AfD-Bürgermeister in Deutschland gewählt und ein vatikanisches Gericht verurteilt zum ersten Mal einen Kardinal zu einer Gefängnisstrafe. Die Menschen in Serbien, die konnten heute ein neues Parlament wählen. Präsident Vučić hatte es vorzeitig aufgelöst. Seine rechtspopulistische Fortschrittspartei regiert zurzeit in einer Koalition mit den Sozialisten. Und diese Koalition, die hatte in den vergangenen Wochen noch Wohltaten vor allen Dingen unter Rentnern verteilt. Größter Konkurrent war das Parteienbündnis Serbien gegen Gewalt. Es war gegründet worden nach einer Serie von Schusswaffenangriffen und Amokläufen. Und dieses Bündnis gilt als europafreundlich. Silke Hane ist unsere Korrespondentin in Belgrad. Präsident Aleksandar Vučić scheint seine Macht absichern zu wollen. Ist ihm das gelungen heute Abend?
Es sieht zumindest danach aus. Vučić ist gerade eben hier vor die Presse getreten und hat den, Zitat, absoluten Sieg seiner Partei verkündet. Es sieht danach aus, dass er im Parlament eine recht komfortable eigene Mehrheit haben wird. Voraussichtlich 129 Mandate, das wären 3 mehr, als er für eine Mehrheit bräuchte. Und die zweitstärkste Kraft, die oppositionelle Kraft Serbien gegen Gewalt, die Liste von vielen oppositionellen Parteien, ist recht abgeschlagen, mit 23% auf Platz 2 gelandet. Stand jetzt, man muss dazu sagen, es gibt in Serbien keine Nachwahlbefragung, sondern repräsentative Wahllokale, die dann ausgezählt werden. Und momentan sind eben ungefähr 80% dieser repräsentativen Wahllokale ausgezählt.
Und da könnte es dazu kommen, wie Sie gerade gesagt haben, dass Vučićs Partei auch alleine regieren könnte. Das Ergebnis der Opposition, die Sie gerade angesprochen haben, haben Sie mit schwach bezeichnet. Aber immerhin, Sie sind zum ersten Mal angetreten, haben ungefähr ein Viertel der Stimmen erreicht, aber anscheinend ohne Wirkung. Was wird das machen?
Ja, man wird sehen müssen, wie die Opposition jetzt damit umgeht. Fraglich ist auch noch, ob sie, wie sie sich das erhofft hatte, die Hauptstadt Belgrad erobern kann. Da sieht es jetzt gerade eher nach einem knappen Rennen aus. Da steht es 38% zu 35% für die Vučić-Partei. Die Opposition erhebt zahlreiche Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten während des Wahltags heute. Übrigens auch unabhängige Wahlbeobachter erheben diese Vorwürfe, und insofern steht für mich die Frage im Raum, ob die Opposition das Ergebnis in der Form auch anerkennen wird.
Wenn die Fortschrittspartei von Vučić jetzt, wie Sie vermutet haben, die absolute Mehrheit haben könnte, was würde denn das bedeuten für die politische Arbeit im Parlament in der Zukunft?
Ja, dann könnte sie voraussichtlich durchregieren, wenn sie sich vielleicht sogar noch Koalitionspartner sucht. Bisher hat sie mit den Sozialisten zusammen regiert. Wäre dieser Vorsprung noch größer? Und ja, für die Zusammenarbeit mit Europa würde das wahrscheinlich zum Beispiel bedeuten, dass Serbien diese Schaukelpolitik zwischen Ost und West weitermacht, zwischen Russland und Europa.
Was erwarten denn oder was haben die Menschen vor der Wahl erwartet von dieser Abstimmung?
Das kommt darauf an, wen man da vorher gefragt hat. Vučić-Anhänger haben natürlich gehofft, dass der Präsident bzw. seine Partei, er selber stand ja gar nicht zur Wahl, aber dass Vučić weiter die Geschicke Serbiens bestimmen wird. Und viele Oppositionelle haben sich keine Hoffnung gemacht auf den Wahlsieg insgesamt, aber haben sich zumindest erhofft, in Belgrad den Stadtrat zu erobern und somit eine Trendumkehr einzuleiten. Und das, wie gesagt, steht ja noch ein Fragezeichen
dahinter. Wann erwarten Sie denn die ersten Ergebnisse, die belastbar sind?
Die ersten Hochrechnungen, die dann belastbar sind, die Auszählung dieser repräsentativen Wahllokale, das dürfte heute noch am späten Abend oder in frühen Nacht, sage ich mal, also relativ bald kommen die vorläufigen Endergebnisse dann im Laufe des morgigen Tags.
Serbien hat gewählt, die Ergebnisse sind noch nicht da. Die Partei des amtierenden Präsidenten Vučić könnte allerdings stärkste Kraft werden. Soweit Informationen von Silke Hane live aus Belgrad. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Haushaltsrecht des Bundestages, das hat die politische Agenda der Bundesregierung ganz schön durcheinander gebracht. Plötzlich fehlten dem Klimatransformationsfonds 60 Milliarden Euro. Die Auswirkungen davon waren zunächst stundenlange Beratungen der Koalitionäre, wie denn das Geld beschafft werden könnte. Und am Ende, da stand dann zumindest für das laufende Jahr ein Nachtragshaushalt von rund 17 Milliarden Euro. Und Kanzler Scholz beschwichtigte, man werde alles bezahlen können, was geplant sei, auch bei der Förderung der erneuerbaren Energien. Seit gestern aber ist klar, die Förderung für den Kauf von Elektroautos, die endet ganz plötzlich. Und zwar in einer etwa Dreiviertelstunde um Mitternacht. Sabine Henkel mit Einzelheiten.
Kurt Christian Scheel, Hauptgeschäftsführer des Kfz-Gewerbezentralverbandes, traute am Samstagvormittag seinen Ohren nicht.
Das war eine richtige Bombe, dass man am Samstag um 10.15 Uhr erfährt, dass am Sonntag abends Schluss sein soll. Das ist ein grobes Foul. So ein Überfallförderstopp, das kann nicht sein.
Doch es konnte sein. Robert Habeck entschied quasi von jetzt auf gleich, was er vor 4 Tagen schon anklingen ließ.
Wir werden die Umweltprämie, also die Förderung für E-Mobile, auslaufen lassen, früher beenden. Sie läuft ja eh aus, aber wir werden das früher tun.
Das früher hat Habeck per Pressemitteilung mittlerweile genau definiert. Um Mitternacht des 17. Dezember ist Schluss. Dass das Kfz-Gewerbe dagegen protestiert, kommt nicht überraschend. Autobauer wollen Autos verkaufen und da hilft nun mal eine staatliche Prämie. Dass aber auch der Koalitionspartner SPD protestiert, damit hat Robert Habeck wohl nicht unbedingt gerechnet. Matthias Mirsch jedenfalls hat Gesprächsbedarf.
Ja, wir brauchen eine angemessene Übergangslösung für die Menschen zum Beispiel, die morgen einen Zulassungstermin hätten, jetzt aber keinen Antrag mehr stellen können.
Mirsch spricht für all diejenigen, die ein elektrisch angetriebenes Auto bestellt haben, im Glauben, sie bekommen einen Zuschuss vom Bund, je nach Auto immerhin mehrere tausend Euro. Sie gehen jetzt leer aus. Nur wer bis Mitternacht einen Antrag für ein schon zugelassenes Auto eingereicht hat, kann damit rechnen. Das kritisiert auch der ADAC. Katrin van Randenborg sieht aber auch die Automobilhersteller in der Pflicht.
Die ja nur wenig kleine und Kleinstfahrzeuge auf den Markt bringen, weil sie mit größeren Fahrzeugen mehr Marge machen können, hier jetzt auch das Modellangebot zu erweitern. Und es muss auch mehr Preiswettbewerb her. Das ist das, was wir jetzt brauchen, mehr Wettbewerb auf unserem Markt und günstigere Preise für die Verbraucher.
Auch die Verbraucherzentralen sehen jetzt die Automobilindustrie gefordert. Marion Jungblut hält die Prämie vom Bund ohnehin nicht für eine langfristige Lösung.
Die E-Auto-Förderung ist eigentlich eine Industrieförderung und jetzt ist die Autoindustrie an der Reihe, halt wirklich für attraktive Preise zu sorgen und diesen Bonus den Verbraucherinnen selber wieder zu gewähren.
Aber es geht nicht nur um die Preise. Dass bisher nur 1,2 Millionen E-Autos im Verkehr sind, hat neben hohen Preisen auch andere Gründe. Die Reichweiten zum Beispiel. Auch da sind die Hersteller gefordert. Die Bundesregierung hat sich den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur auf die Fahnen geschrieben. Auch da gibt es noch einiges zu tun. Noch immer fehlen Ladesäulen und schnell geht es nur an jeder Sechsten. Das Ziel, bis zum Jahr 2030 15 Millionen E-Autos in den Verkehr zu bringen, scheint kaum erreichbar. Dass jetzt die Prämie für Autokäufer wegfällt, wird es erstmal nicht leichter machen.
Am vergangenen Freitag, da stufte der Verfassungsschutz den Sächsischen Landesverband der AfD als gesichert rechtsextrem ein. Das ist damit der 3. nach Thüringen und Sachsen-Anhalt. Das als Vorgeschichte zum Ausgang der Wahl zum Oberbürgermeister von Pirna in Sachsen. Die hat heute nämlich in einer Stichwahl der Kandidat der AfD gewonnen. Carsten Wolf berichtet.
Der Wahlsieger in Pirna im 2. Wahlgang heißt Tim Lochner. Selbst kein Parteimitglied holte er für die AfD 38,5% der Stimmen. Auf dem 2. Platz landete die Kandidatin der CDU, Katrin Dollinger-Knuth. Sie erreichte 31,4%. Auf Platz 3 Ralf Thiele von den Freien Wählern, der 30% der Stimmen auf sich vereinen konnte. Im 1. Wahlgang vor 3 Wochen waren bei der Oberbürgermeisterwahl in Pirna 5 Kandidaten an den Start gegangen. Der Viert- und der Fünftplatzierte traten nicht noch einmal an. Sie verzichteten zugunsten der CDU-Kandidatin. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 53,8%. Das sind rund 3 Prozentpunkte mehr als im ersten Wahlgang. Fast 32.000 Bürgerinnen und Bürger waren in Pirna aufgerufen, einen neuen OB zu wählen. Das bisherige Stadtoberhaupt Klaus-Peter Hanke von den Freien Wählern war nach 14 Jahren Amtszeit nicht mehr angetreten.
In der katholischen Kirche, da haben die Kardinäle viel Macht und Einfluss. Sie sind direkt vom Papst ernannt und nur ihm verantwortlich, zumindest in theologischen Dingen. Wenn aber, wie im folgenden Fall, der Würdenträger sich zu sehr mit weltlichen Dingen beschäftigt und gar Tugenden der Bescheidenheit und der Nächstenliebe offen missachtet, dann rettet ihn auch die Liebe des Papstes nicht mehr. Dann ist das Vatikangericht zuständig. Und das hat Kardinal Angelo Becciu hinter Gitter gebracht, wegen Betruges und Unterschlagung im Millionenumfang. Der Mann ist jetzt auch seinen Job los. Der Papst muss sich jemand anderes suchen, der für ihn die Heiligsprechungen organisiert. Elisabeth Pongratz mit der ganzen Geschichte.
Für den Vorsitzenden der Vatikanpresse IGAF, Lou Beaumont de Saint-Ville, steht fest, dies ist ein historisches Urteil. Von Seiten der vatikanischen Justiz wird hier gezeigt, dass es sich um wahre Gerechtigkeit handelt, also dass die Anschuldigungen wahr und schwerwiegend waren. Daher ist das ein sehr, sehr starkes politisches Signal. Zum ersten Mal überhaupt hat ein Vatikangericht einen Kardinal verurteilt. Richter Giuseppe Pignatone liest das Strafmaß vor. Becciu Giovanni Angelo wird zu 5,5 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 8.000 Euro verurteilt. Außerdem gilt ein dauerhaftes Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden. Kardinal Angelo Becciu stand im Mittelpunkt eines Finanzskandals, bei dem der Vatikan Gelder in dreistelliger Millionenhöhe verloren hatte, mindestens 150 Millionen Euro. Der Italiener hatte als sogenannter Substitut im Staatssekretariat eine Schlüsselrolle inne. Die Kurie investierte hohe Summen in eine Luxusgeschäftsimmobilie in London. Doch der Deal wurde für die Kurie zum Finanzdesaster. Bei der Investition verdienten nur die Vermittler viel Geld. Becciu und seine Verteidiger wiesen die Anschuldigungen stets zurück. Auch jetzt wollen sie das Urteil nicht akzeptieren und in Berufung gehen. Anwalt Fabio Viglione sagte nach der Urteilsverkündung: Lassen Sie uns nicht vergessen, der Kardinal wurde während des Prozesses niemals angeklagt, dass er auch nur einen Cent an persönlichem Vorteil daraus gezogen hätte. 2019 kam der Immobilienskandal ins Rollen. Mitten in der Nacht führte die Gendarmerie eine Razzia im Staatssekretariat und bei der Finanzaufsicht durch. Kurz darauf gestand Papst Franziskus den Skandal erstmals ein. Anschließend ließ er die Zuständigkeiten für die Finanzen in der Kurie neu zuschneiden. Auch externe Berater sollen für Transparenz und mehr Kontrolle sorgen. Damit will Franziskus die interne Kultur im Vatikan verändern. Das Urteil ist ein Signal, so Christine Seuss von Vatikan News.
Wer Unrecht tut oder wie in diesem Fall Gelder veruntreut, die ja kirchlichen Zwecken dienen sollen, muss eben damit rechnen, dass er sich auch im Vatikan vor Gericht verantworten muss und verurteilt werden kann.
Das Strafrecht hatte der Papst noch verändert. Erst damit konnte ein Kardinal erstmals überhaupt angeklagt werden. Mit Becciu saßen 8 weitere Männer und eine Frau auf der Anklagebank. Die Vorwürfe reichten von Erpressung über Geldwäsche bis hin zu Amtsmissbrauch. Insgesamt wurden Haftstrafen in Höhe von 37 Jahren ausgesprochen. Doch es sind die ersten Urteile. Bei Berufungsprozessen könnte sich noch einiges verändern.
Da muss man wirklich erst mal sehen, ob diese Haftstrafen dann im Revisionsverfahren Bestand haben, beziehungsweise ob der Papst am Ende nicht doch eine Begnadigung ausspricht.
Als Kardinal hat Becciu seine Rechte bereits verloren. Auch musste er als Leiter der Heiligsprechungskongregation zurücktreten.
Im Vatikan ist zum ersten Mal ein Kardinal verurteilt worden, soweit Elisabeth Pongratz. Der Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen, der hat an seiner Heftigkeit nichts verloren. Trotz der versehentlichen Tötung 3 Geiseln sucht die Regierung die Entscheidung. Die Armee hat nach eigenen Angaben im Gazakrieg bereits mehr als 22.000 Ziele angegriffen. Und möglich wird das Targeting, also diese Zielbestimmung, durch vernetzte Systeme und den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das berichten israelische Journalisten und auch das israelische Militär hat diesen Einsatz von KI bestätigt. Die Folge dieser Kriegsführung sind flächendeckende Zerstörung und rund 1,9 Millionen Binnenvertriebene. Beobachter fragen sich, warum die eingesetzte Technik den Schutz der Zivilbevölkerung nicht zu verbessern scheint.
Jeden Tag greifen israelische Streitkräfte Ziele im Gazastreifen an. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Terrororganisation Hamas. Das Ergebnis ist flächendeckende Zerstörung. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden über 60% der Wohneinheiten im Gazastreifen bereits zerstört oder schwer beschädigt. Demnach wurden fast 19.000 Menschen getötet, darunter 70% Frauen und Minderjährige. US-Präsident Joe Biden hat Israel so wörtlich wahllose Bombardierungen vorgeworfen. Recherchen darüber, wie der Krieg im Gazastreifen geführt wird, kommen zu einem anderen Ergebnis. Und Israels Streitkräfte sprechen von Angriffen, die mit großer Präzision ausgeführt werden. Über 22.000 Ziele hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge bereits angegriffen. Möglich wird das durch den Einsatz modernster Technik und künstlicher Intelligenz, also KI, sagt Lira Antebi vom Institut for National Security Studies, die bereits vor dem Gaza-Krieg zu dem Thema geforscht hat. Es gibt relativ hohe Autonomie, das heißt, dass die Geräte die Umgebung analysieren und sehr schnelle Berechnungen vornehmen. Und das System der künstlichen Intelligenz kann dafür besser sorgen als der Mensch, weil es alles viel schneller berechnen kann und die Entscheidung viel schneller in die Umsetzung schicken kann. Der Schlüssel zu dieser Kriegführung liegt in der schnellen Festlegung von Angriffszielen auf Basis großer Datenmengen. Schon seit 2019 haben Israels Streitkräfte ein sogenanntes Target Center, in dem nach Angaben des früheren Generalstabschefs Avi Kochavi hunderte Soldaten arbeiten. Und schon 2021 hat Israel bei der damaligen Eskalation im Gazastreifen Systeme zur Zielfestlegung eingesetzt, die auf KI basieren. Die israelische Armee veröffentlichte, dass in dieser Operation 3 KI-Systeme eingesetzt wurden. Dadurch konnte sie 200 Ziele auf qualitativ hoher Ebene aus unterschiedlichen Informationsquellen innerhalb von 12 Tagen erstellen. Davor brauchte die Armee 360 Tage, also ein Jahr, um diese Menge an Zielen herzustellen. Die Erstellung der Ziele erfolgt jetzt in nur 3% der Zeit. Auch Yuval Abraham hat zu dem Thema recherchiert und die Ergebnisse im englischsprachigen 972-Magazin veröffentlicht. Er hat mit Menschen aus dem israelischen Sicherheitsapparat gesprochen, die Bedenken haben. Sources that I've spoken with have raised some serious question marks. Quellen, mit denen ich gesprochen habe, haben ernsthafte Fragen gestellt, was die militärische Qualität einiger dieser Ziele angeht. Wenn man hunderte oder gar tausende Ziele jeden Tag festlegt, dann sagen die Quellen, dass die Möglichkeiten für Menschen, das zu überwachen, wirklich mit Zeit auf die Ziele zu schauen, sicherzustellen, dass die Information solide ist, drastisch verringert ist. Die Folge der neuen Technologie ist seiner Meinung nach eine andere Kriegführung, auch wenn es darum geht, Mitglieder der Hamas zu töten.
When you use artificial intelligence, when you have an ability to process.
Wenn man künstliche Intelligenz benutzt, wenn man fast unendliche Datenmengen verarbeiten kann, was früher durch Menschen nicht möglich war, dann kann man gezielte Tötungen nicht nur gegen wichtige Hamas-Führer einsetzen, sondern auch gegen tausende weitere, die zum militärischen Flügel der Hamas gehören, die aber als nicht besonders wichtig gelten.
But are not considered very important.
30.000 bis 40.000 Hamas-Kämpfer soll es im Gazastreifen geben. Yuval Abraham sagt, dass bei gezielten Tötungen in diesem Krieg mitunter der Tod von Dutzenden, manchmal Hunderten zivilen Opfern in Kauf genommen werde. Durch automatisierte und deutlich schnellere Zielempfehlungen werde diese Art der Kriegführung erst möglich. Israels Armee betont, man unternehme viel, um die Zivilbevölkerung zu schützen und verweist darauf, dass die Hamas die Bevölkerung im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde einsetzt. Zahlreiche Länder, Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen fordern aber, dass deutlich mehr zum Schutz der Zivilbevölkerung getan werden müsse. Für Israel sind durch den Einsatz modernster Technologie in diesem Krieg deutlich mehr Angriffe auf Ziele möglich als in früheren Zeiten. Sie führen offensichtlich aber auch zu mehr zivilen Opfern und zu mehr Zerstörung und damit zu mehr Leid im Gazastreifen.
Die israelische Armee setzt auf künstliche Intelligenz, der Bericht von Jan-Christoph Kitzler. Für Wladimir Putin ist extra die russische Verfassung geändert worden, sodass er sich nun immer wieder zur Wahl stellen kann. So ist das dann auch im kommenden Jahr, wenn das Volk einen Präsidenten wählen kann, zu dem es keine wirkliche Alternative gibt. Wirkliche politische Opposition, die gibt es ja nicht in Putins Reich. Kritiker hat die willfährige Justiz mundtot gemacht. Und heute trat Putin auf dem Kongress der Partei Einiges Russland auf. Das ist der Auftakt des sogenannten Wahlkampfes. Frank Eichmann.
Ihr gesamtes Potenzial und Ihre Erfahrung werde die Regierungspartei Geeintes Russland zur Unterstützung Wladimir Putins bei der Präsidentschaftswahl einsetzen, versprach heute Parteichef Dmitri Medvedev. Dieser Unterstützung stimmten die Delegierten ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen zu. In seiner Parteitagsrede grenzte sich Putin selbst erneut scharf von den sogenannten westlichen Eliten ab. Die würden aggressiv versuchen, sich in innere Angelegenheiten Russlands einzumischen. Wir müssen und wir werden alle Entscheidungen selbst treffen, ohne Anweisungen aus dem Ausland. Russland darf seine Souveränität nicht gegen ein paar Würstchen eintauschen, so wie es einige andere Länder tun und dann zu einem Satelliten anderer werden. Russland wird entweder eine eigenständige, souveräne Macht sein oder es wird überhaupt nicht existieren. Formal tritt Putin bei der Präsidentschaftswahl als eigenständiger Kandidat an und ist auch kein Mitglied der Regierungspartei Geeintes Russland. Seine Nominierung zum Kandidaten übernahm bereits gestern eine Wählerinitiative aus Politikern, kremlnahen Sportlern und Künstlern. Der 71-jährige Putin wird zum 5. Mal antreten. Die Wahlen finden erstmals an 3 aufeinanderfolgenden Tagen statt, vom 15. bis zum 17. März. Am Ausgang gibt es keine Zweifel.
Wladimir Putin leitet den Präsidentschaftswahlkampf ein, Frank Eichmann berichtete. Und der Kollege Felix Wessel aus der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion, der hat den ganzen Abend über die Kommentare der deutschen Zeitungen von morgen gelesen und stellt uns nun die meinungsstärksten vor.
Und viele deutsche Tageszeitungen, die kommentieren in ihren Montagsausgaben das von der Bundesregierung sehr kurzfristig angekündigte Aus der Prämien für Elektroautos. Das darf man getrost Verbrauchertäuschung nennen, findet der Südkurier aus Konstanz. Der nächste grobe Fehler aus Habecks Haus nach dem Heizgesetzdebakel, wenn auch nicht allein verschuldet. Für die Heilbronner Stimme ist das Aus der E-Auto-Förderung eine Frechheit, die sicherlich eine Klagewelle gegen den Staat auslösen wird. Und weiter heißt es, von 4.500 Euro Förderung auf null, mal ebenso. Das wird gravierende Folgen für die Elektromobilität in Deutschland haben. Nach Jahren des Wachstums werden die Zahlen im neuen Jahr voraussichtlich massiv einbrechen. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert. Das abrupte Ende der Förderung sei für viele ein Schock, verspiele das Vertrauen und sei kein faires Vorgehen. So wäre es das Mindeste, dass das Kaufdatum und nicht die Auslieferung für den Erhalt des Umweltbonus ausschlaggebend werde. Schließlich finde diese meist erst Monate nach der Bestellung statt. Das ist unfair, findet auch der Weserkurier. Die Menschen müssten sich auf staatliche Zusagen verlassen können. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es so. Autofahrer an neue Technik zu höheren Preisen heranzuführen, erfordert Geduld und Beständigkeit. Das Gegenteil dessen, was nun beim Umweltbonus geschieht, auch wenn man Wirtschaftlichkeit und Treffsicherheit dieser Subvention bezweifeln kann. Die Ampel beschädigt das Vertrauen in die ökonomischen Anreize, die sie gibt. So kann sie den Markt nicht auf sanfte Weise beeinflussen. Richtige Kürzung heißt dagegen die Schlagzeile des Kommentars im Handelsblatt. Die Wirtschaftszeitung betont, die Autoindustrie werde Jahr für Jahr in großer Dimension subventioniert. Genannt wird neben der jetzt auslaufenden E-Auto-Prämie auch die Abwrackprämie nach der Finanzkrise. Die Haushaltsmisere biete nun den Anlass für eine Korrektur. Aus Sicht der Märkischen Oder-Zeitung war längst klar, dass trotz der Milliardenförderung nicht bis 2030 die erhofften 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen fahren würden. Für einen Erfolg der Elektromobilität sind andere Faktoren entscheidend. Eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur und günstigere Fahrzeuge mit guter Reichweite lesen wir in der Zeitung aus Frankfurt-Oder. Und die Taz übt grundsätzliche Kritik an der bisherigen Förderpraxis, zum Beispiel, dass es auch für große Elektro-SUV-Zuschüsse gab. Wenn der Staat schon glaubt, er müsse Batteriefahrzeuge fördern, dann bitte nur Kleinwagen. Am besten aber wäre es, den Absatz der Fahrzeuge gar nicht zu subventionieren. Warum auch? Wer die ökologische Verkehrswende will, muss von der anderen Seite herkommen. Verbrenner belasten statt Stromer fördern. Insofern geht die Erhöhung der CO2-Steuer in die richtige Richtung. Der Kaufanreiz für Batteriefahrzeuge sollte sich aus dem Preisvergleich zwischen Tanken und Laden ergeben.
Vielen Dank. Die Presseschau von und mit Felix Wessel. Das Thema wird morgen früh hier weiter diskutiert bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jochen Fischer. Starten Sie gut in die neue Woche.